Was war das bitte für ein Jahr 2024, Pascal?
Ich sag's dir, man hat ja immer so die Tendenz, irgendwie unter jedes Jahr irgendwie so ein Fazit zu ziehen und zu sagen, boah, war das ein Jahr? Und ich meine, wir kommen ja auch aus ein paar Jahren, so die letzten Jahre braucht ja niemand mehr erzählen, was da alles so los gewesen ist in der Welt. Aber ich denke trotzdem, dass wenn wir jetzt mal auf die Automobilindustrie blicken, dann wird das Jahr 2024 wahrscheinlich schon in Erinnerung bleiben, habe ich das Gefühl.
Absolut. Also es gibt ja, wir müssen ja noch ein paar Stichworte in den Raum rufen: Volkswagen, drastische Sparmaßnahmen, Stellenabbau bei den Zulieferern, Strafzölle. Trump ist wiedergewählt und auch da drohen neue Zölle. Die Elektromobilität geht durchs Tal der Tränen. Also da gibt es einiges, worauf man in diesem Jahr zurückschauen kann. Und
So
das
ist
wollen
es.
wir in der heutigen Folge, was mich bewegt, einmal tun. Und Pascal, das wollen wir nicht nur zu zweit machen, sondern wir haben uns auch zwei Gäste heute wieder in den Podcast geholt, die ja ganz nah bei uns dran sind, nämlich bei uns hier auch im Büro, nämlich zwei Redakteure haben wir dabei.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, wer ist denn dabei? Die Ronja sitzt mir gegenüber, der Timo sitzt einen Raum weiter, und wir wollen uns heute mal für die letzte Ausgabe, was mich bewegt in diesem Jahr, wollen wir mal so ein wenig zurückblicken. Du hast es gerade schon angedeutet, mal schauen, was so die Themen waren, die uns in diesem Jahr bewegt haben, jeden einzelnen von uns. Und das machen wir eben als kleines, sagen wir mal, Redaktions-Special, wo jeder einmal draufschaut, was ihm dieses Jahr so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, was die Branche umgetrieben hat, was uns umgetrieben hat. Und das wollen wir gleich mit Ronja und Timo besprechen. Also erstmal hi an euch beide.
Hallo.
Moin.
Ja, dann lass uns doch reinstarten in die Themen, die uns so bewegt haben in diesem Jahr. Wollen wir mal mit dir beginnen, Ronja. Was war denn dein Thema des Jahres 2024?
Ja, sehr gerne. Ich habe mir überlegt, also du hast ja jetzt ein paar Stichworte schon in den Raum geworfen, die nicht ganz so prickelnd klingen. Und ich dachte, ich fange dann einfach mal an mit was Schönem.
Ja, das ist schön. Start on a high note. Start on a
Positiv ist
high
immer
note.
gut.
Start on a
Genau.
high note.
Wir starten erstmal richtig schön positiv rein. Und zwar bei allen Krisen, die und allen negativen Dingen, die du gerade schon angesprochen hast, habe ich das Gefühl, es gibt ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und dieses Licht sieht aus wie eine sehr schöne Frau. Weil die Automobilindustrie freut sich und auch die IT-Industrie freut sich über mehr Frauen in Führungspositionen. Und das ist für mich natürlich auch ein Thema, weil ich hier die einzige Frau unter den restlichen Redakteuren bin. Und ich freue mich natürlich immer, wenn ich mich mit KollegInnen unterhalten darf in Interviews etc. Und wir haben dieses Jahr mit ganz vielen tollen Frauen gesprochen und
Das
das ist
stimmt.
mir sehr in Erinnerung geblieben. Wir haben uns zum Beispiel Anfang des Jahres mit Peter Hensel, der Werksleiterin von BMW Leipzig, zusammengesetzt und gesprochen. Wir haben ganz viel mit Katrin Lehmann, der neuen CIO von Mercedes, zusammengearbeitet. Ich habe ein Interview geführt mit Stefanie Levy, der CIO und Direktorin der 42 Wolfsburg. Wer sich daran erinnern kann, auf dem Automotive IT-Kongress habe ich abends IT Team Awards verliehen. Da gab es auch ein kleines Shoutout für die hohe Frauenquote auf dem Kongress, weil man auch auf unseren Kongressen sieht, dass immer mehr Frauen da sind. Da habe ich auch gesprochen mit Anke Rettenmeier. Ich bin zuständig für den Change und die Adoption im IT-Workplace bei Audi. Und die durfte an diesem Abend auch für ihr eigenes ausgedachtes, initiiertes Projekt, die Digicon 2024, einen Award mit nach Hause nehmen. Also die Frauen sind da, sie treiben die Industrie voran und sie sind auch sehr erfolgreich in dem. Wir haben noch weitere Beispiele. Wir haben Luise Müller-Hofstede im Catena X-Vorstand, Anna-Theresa Korbut, CEO beim HVV, die wir auch im Interview hatten, die ihr im Podcast hattet
Genau.
dieses Jahr. Und das wollte ich einfach mal so in den Raum werfen. Ich freue mich extrem, weil wir so viele coole Frauen in der Industrie haben, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, die wichtige Projekte mit vorantreiben. Das ist super.
Ich finde auch, dass dieses Jahr steht auch wirklich in dem Zeichen, dass die Frauen jetzt auch wirklich in die entscheidenden Positionen, auch gerade in unseren Communities, also auch speziell bei Automotive IT. Du hast Katrin Lehmann angesprochen. Wir hatten sie im Interview. Sie ist ja seit April CIO bei Mercedes-Benz, ist auf Jan Brecht gefolgt und war jetzt auch im September, beziehungsweise es war ja schon Oktober, 1. Oktober bei uns auf der Bühne des Automotive IT-Kongress und hat dort eindrucksvoll gezeigt, was ihre Idee ist von der IT bei Mercedes-Benz. Und da merkt man schon, dass da jetzt auch wirklich frischer Wind reinkommt und dass jetzt wirklich in diesem Jahr wir auch bei uns in unserem Kosmos einige Frauen dabei hatten, die auch wirklich an den entscheidenden sozusagen Stellhebeln jetzt mittlerweile sitzen und das nicht. Und das ist ja auch immer so ein kleiner Vorwurf, der ja dann auch gern mal geäußert wird, so ein bisschen nur per se, weil sie eine Frau ist oder so, kommt sie jetzt in diese Position. Nein, da steckt auch wirklich einiges dahinter. Zum Beispiel Katrin Lehmann hat ja wirklich, ist jetzt zwar erst seit 2 Jahren bei Mercedes unterwegs, aber hat schon sehr, sehr lange Erfahrung bei SAP sammeln können, hat dort viele Positionen bekleidet und wenn man ihr so zuhört, dann merkt man auch, dass sie wirklich auch eine ganz klare Idee hat, wie man die Dinge angehen muss und wie man sie auch neu angehen muss. Also finde ich eine der absoluten Positivbeispiele. Wir haben natürlich auch noch andere Frauen in diesen Positionen in der IT, wie zum Beispiel Hauke Stars, IT-Vorstand bei Volkswagen. Auch da ist es ist natürlich wichtig, dass diese Frauen auch in dieser Position sind. Aber ich finde, da steckt eben auch was dahinter. Und das ist jetzt nicht nur so ein per se, wir müssen eine Frauenquote haben, um die Führungspersönlichkeiten da weiblicher zu gestalten, sondern da steckt einfach auch was dahinter. Und das ist das Entscheidende für mich auch. Das ist jetzt nicht nur so ein Move war, der gemacht werden muss, weil er gemacht werden muss. Also das ist für mich so ein bisschen auch die Quintessenz da.
Na, und vor allem zeigt es auch, dass einfach das Thema Diversität, zu dem natürlich ganz klar mehr gehört als einfach nur das Geschlecht, das ist klar, aber man sieht halt, dass das nicht mehr nur Lippenbekenntnisse oder reine Lippenbekenntnisse sind, ne? Weil auch in den vergangenen Jahren, und das ist ja auch ein Thema, nach dem man immer mal fragt, auch in Interviews immer mal fragt, wie wichtig ist das, diverse Teams aufzubauen. In jedem Interview heißt es dann natürlich total begeistert, ja, das ist das Wichtigste überhaupt und wir haben bei uns bei OEM Zulieferer XY darf gerne hier eingetragen werden, völlig egal, welcher Unternehmensname da steht. Wir haben weltweite Teams, unterschiedliche Altersstrukturen, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Geschlechter und so weiter. Alle bei uns, aber im Endeffekt führt man diese Interviews doch alle einfach immer nur mit Männern, ja. Und da hat man, und da bin ich bei euch, tatsächlich einfach sehr stark den Eindruck, dass da wirklich aus Lippenbekenntnissen auch ein bisschen was geworden ist. So.
Ja, und wir müssen uns vielleicht auch noch mal ein bisschen selbst loben hier im Podcast. Wir hatten ja dieses Jahr auch einige Interviewfolgen und ich habe jetzt nicht ganz die Statistik im Kopf, aber da müsste sozusagen das Geschlechterverhältnis auch relativ ausgeglichen sein. Also zuletzt kann ich mich erinnern, 50, glaube ich. Natürlich an den Podcast auch mit Lena Idisi. Oder Anna-Theresa Korbut hatten wir im Sommer das Gespräch und da werden jetzt auch in Zukunft auch sicherlich noch einige folgen. Aber da sind wir, glaube ich, auch auf einem ganz guten Weg. Das kann man, an die so viel Selbstlob darf an dieser Stelle auch mal sein.
Ja, und die EDC-Folge ist ja, also wenn wir nicht alle Statistiken im Kopf haben, wir wissen, dass die Folge durch die Decke gegangen ist.
Das stimmt.
Und auch bei LinkedIn hat das auf jeden Fall sehr, sehr viele Fans in den Kommentaren zusammengerufen. Pascal, du hast gerade schon gesagt, am Ende des Tages führt man diese Interviews, wo dann ein Mann meistens dann doch sagt, ja, aber Diversität ist uns sehr wichtig. Ich habe aber, wenn wir jetzt noch über Diversität ein bisschen rausgesummter sprechen, dieses Jahr auch so ein Interview geführt mit einem Mann, bei dem ich mir aber sehr, sehr sicher war, dass er das auch wirklich ernst meint, was er mir da erzählt. Also, wie du schon sagst, das sind oft solche Lippenbekenntnisse, aber bei Thomas Dose, Werkleiter Chennai in Indien, hatte ich wirklich, wirklich das Gefühl, dass er viel Wert auf Diversität legt, weil er das zum Beispiel auch geäußert hat. Ich habe ihn gefragt, was sind die wichtigsten Lektionen, die sie mitgenommen haben aus ihren vergangenen Stellen bei BMW, weil er bei BMW eben auch international schon unterschiedlichste Stellen besetzt hat. Und daraufhin hat er mir geantwortet, dass Diversität das Wichtigste ist, was er gelernt hat. Und dass es ihm mittlerweile sehr, sehr deutlich geworden ist, dass unterschiedliche Sichtweisen einen sehr großen Mehrwert bringen. Und sei das jetzt, ob in einer Führung Frauen führen ganz anders als Männer und ob man da einfach mal einen Perspektivwechsel hat oder zum Beispiel, ob jetzt BMW nach Indien kommt, ob er nach Indien kommt und sagt, gut, ich stelle mich hier jetzt aber nicht hin und erzähle den Leuten, wie sie hier Autos zu bauen haben, weil das ist gar nicht meine Position. Ja. Und wenn wir in einen Austausch kommen und sagen, okay, ich habe die Idee, was für eine Idee hast du, dann haben wir am Ende ein viel, viel besseres Endergebnis. Also auch insgesamt, die Diversität wird viel wichtiger, weil sie eben die Zusammenarbeit voranbringt, weil sie um Perspektiven bereichert, die vielleicht sonst nicht da gewesen wären. Und Zusammenarbeit zu pushen, merken wir alleine durch Catena X, ist momentan in der Automobilindustrie auch ein wichtiges, wichtiges Thema.
So ist es.
Ja, und das ist natürlich auch die Frage, was für einen Effekt hat das Ganze? Das ist natürlich schwer, das jetzt irgendwie in messbaren Kategorien auszudrücken am Ende des Tages. Aber wir sprechen ja heute auch noch an ein oder anderen Stelle über die Transformation der Automobilindustrie und was für Herausforderungen da auch mit einhergehen. Und es wird natürlich spannend sein zu sehen, wie sozusagen die Frauen auch in der Führungsposition in den entscheidenden Stellen eben auch vielleicht auch zu einem positiven Ergebnis beitragen können. Das ist, wie gesagt, schwer zu messen, aber ich denke, das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Dann lasst uns doch direkt zum nächsten Thema gehen. Und da wollen wir mal unseren Redakteur Timo Gilgen mit reinholen. Timo, was war denn dein Thema 2024?
Ja, bei den Frauen kann ich leider nicht so ganz mithalten. Denn so viele Frauen habe ich auf den Termin, wo ich unterwegs war, leider gar nicht, also gesehen schon, aber nicht mit gesprochen. Denn die Werkleiter, egal ob in Deutschland oder international, sind tatsächlich, außer eben die Frau Peterhense, mit der ihr gesprochen habt, immer noch männlich in absoluter Mehrzahl. Und von daher würde ich mir wünschen, dass sich das da vielleicht auch mal etwas verbessert.
Aber ein kleiner Einschub und da können wir schon ein bisschen in die Zukunft und ins nächste Jahr schauen. Wir freuen uns, dass wir jetzt auch bestätigen können, dass wir eine weitere Werkleiterin nächstes Jahr auch in unserem Kosmos begrüßen dürfen. Und zwar Sarah Gielen, die Standortverantwortliche von Mercedes-Benz Sindelfingen. Die wird auf dem Automobilproduktionskongress 2025 mit dabei sein. Also eine weitere Werkleiterin, die sich jetzt hier bei uns dann auch zeigt und ihre Schwerpunkte darlegt. Da freuen wir uns drauf. So, sorry, kannst du weitermachen.
Alles gut. Ja, natürlich. Also gerne mehr davon. Aber auch wenn ich nur mit Männern oder hauptsächlich mit Männern gesprochen habe in diesem Jahr, war das nicht uninteressant. Also wir waren ja alle viel unterwegs in den Werken, ob jetzt in Deutschland oder auch international. Ronja, du hast es ja gerade schon gesagt. Ich denke mal, die Tour in Indien war schon ein absolutes Highlight, das zu sehen, wie dort produziert wird. Das ist ja doch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, wie jetzt vielleicht in einem super mega modernen Werk, wie es beispielsweise jetzt VW in Emden hingestellt hat. Oder halt auch, was gerade BMW in München baut. Ne? Also das sind Sachen, die beiden Werke hatte ich beispielsweise innerhalb von wenigen Tagen direkt hintereinander. Und man spricht ja immer ständig und immer wieder über diese Transformation, die ist in aller Munde, aber so richtig merken, was das eigentlich bedeutet, merkt man eigentlich wirklich erst, wenn man sich das vor Ort ansieht. Also gerade BMW in München kann man einfach nicht beschreiben und sich auch nicht vorstellen, wenn man es nicht mal gesehen hat, was da gerade bewegt wird, mitten in der Stadt, um eben den Anlauf der neuen Klasse dann auch Ende nächsten Jahres ja schon bewerkstelligen zu können. Und das betrifft nicht nur München, BMW, sondern im Prinzip jeden Standort auf seine eigene Art und Weise. Auch in Eisenach beispielsweise, wo ich jetzt zuletzt war, die haben eine Riesentransformation hinter sich. Das war ja auch so ein relativ kleines Werk oder ist ein relativ kleines Werk.
Bei Opel, bei Opel
in Eisenach. Opel in Eisenach, die lange Zeit den Adam, also den kleinen Adam und auch den Corsa gebaut haben. Dann hat Corona auch fett eingeschlagen und es sah teilweise echt düster aus. Und jetzt haben sie plötzlich das Opel-Flaggschiff, was sie bauen, da den Grandland, auch den elektrischen. Also es ist, auch wenn man mit den Werkleitern dann spricht, aber vor allem auch, finde ich, mit den Beschäftigten, wenn man durchs Werk geht, was wir ja immer machen, dann merkt man wirklich, wie das diese Leute auch mitnimmt, wenn die wirklich jahrelang, jahrzehntelang teilweise wirklich immer nur Verbrenner gebaut haben und auch, wie der Jörg Escher, der Werkleiter, gesagt hat, wortwörtlich Benzin im Blut haben und jetzt plötzlich da nur noch Elektroautos bauen, jetzt nicht nur bei Opel in Eisenach sind es jetzt nicht nur Elektroautos, aber dieser Umschwung, der ist wirklich, finde ich, erst greifbar, wenn du mit den Leuten sprichst, die diese Autos auch bauen. Und es ist fast tragisch, dass das, was du ja schon eingangs gesagt hast, Yannick, dass eben diese Elektromobilität durchs Tal der Tränen geht, dass das einfach noch nicht so funkt, weil das, was in den Werken gebaut wird und wie da auch mit Leidenschaft hintergestanden wird, eben diese Transformation auch erfolgreich durchzuziehen. Die hätte es also mehr als verdient, dass diese Autos auch vernünftig, egal von welchem Hersteller, auch gekauft werden. Aber das sind natürlich Probleme, die können die Leute in den Fabriken wenig bis gar nicht beeinflussen. Von daher, ja, da werden wir sicherlich später noch drauf kommen, auf die aktuellen Probleme. Aber wenn man, wie gesagt, in den Werken ist, ob jetzt VW, da waren wir beispielsweise auch noch in Portugal, die haben ja auch den Lean Production Award gewonnen. Mhm. Pascal, da warst du ja auch erst vor kurzem bei der, bei der Gala. In Wolfsburg, die 50 Jahre Golf gefeiert haben, wo jetzt irgendwie in Frage steht, was überhaupt mit dem Golf da künftig passiert. Das ist so unglaublich viel im Wandel. Martorell beispielsweise bei Seat, wo dann die kleinen Elektroautos vom Band laufen sollen, Ende 2025 schon. Unglaublich vielseitig, unglaublich vielschichtig und sehr, 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 sehr beeindruckend und interessant, mit den Leuten vor Ort zu sprechen, die das Ganze auch wuppen müssen.
Was würdest du sagen, ist das für dich gewisse, du warst ja, hast es ja gerade schön beschrieben, du warst ja viel unterwegs, auch international, bei vielen internationalen Standorten unterwegs. Was würdest du sagen, wo ist sozusagen diese Transformation, wo kann man das am besten sehen? Würdest du da was rausheben? Könntest du da was rausheben? Oder gibt es da irgendein Vorzeigewerk, was du jetzt vielleicht hervorheben würdest?
Also es ist ganz schwierig zu sagen, wo man jetzt wirklich das am besten sehen kann. Also klar, am besten sehen kannst du es natürlich beispielsweise in Emden, weil die sind umgestellt zu nahezu 100% auf Elektro, hatten halt jahrelang, jahrzehntelang den Passat, der ihnen dann jetzt genommen wurde, der jetzt in Bratislava gebaut wird. Und da ist es jetzt natürlich eine Riesen-Euphorie gewesen, als ich da war im Juni, weil dann hatte man quasi die Transformation abgeschlossen. Und wie jetzt die Situation ist, weiß jeder. Da bangen die Leute plötzlich um ihren Arbeitsplatz. Das war schon beeindruckend zu sehen. Ich glaube, am beeindruckendsten war tatsächlich das Werk in München, wo wir auf den Dächern standen und diese unglaublichen Ausmaße von dem BMW-Stammwerk da gesehen haben, was da gerade bewegt wird. Also wenn ich was hervorheben müsste, dann wahrscheinlich das. Aber es war wirklich alles sehr, sehr spannend auf seine eigene Art und Weise. Und ich freue mich schon auf die Touren dann im nächsten Jahr. Mercedes in Bremen wird eine der ersten Touren sein. Also ihr dürft gespannt sein, es geht auf jeden Fall munter weiter.
Da freuen wir uns drauf und ich würde das auch nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Man kann diese Sache, diese Transformation, speziell was die Produktion anbelangt, und darüber schreiben wir ja Tag ein, Tag aus, auch wirklich auch dann nur in seinem Umfang auch wirklich begreifen, wenn man mal vor Ort gewesen ist. Und das ist ja das, was wir jetzt die letzten Jahre auch nochmal viel stärker in den Blick genommen haben, dass wir wirklich die Werke in den Blick genommen haben und geguckt haben, was passiert da vor Ort, und wir sprechen mit den Leuten. Und das finde ich total beeindruckend. Also ich bin jetzt nicht so viel unterwegs wie du in den Werken, aber du hast es ja gerade schön eindrucksvoll erzählt, ja, wie die Transformation da vonstatten geht. Da muss man einfach mal vor Ort gewesen sein.
Ja, vor allem finde ich einfach, dass man daraus auch in den Werken und wie dort gefertigt wird und der Umschwung zur Elektromobilität, Timo, du hast ihn gerade schön skizziert, daran einfach erkennen kann, an der Produktion dieser Fahrzeuge wird es definitiv nicht scheitern. Also die Elektromobilität scheitert nicht daran, dass irgendwie die hiesige Automobilindustrie nicht weiß, wie sie diese Fahrzeuge vernünftig und effizient fertigt. Ja. Und was jetzt fast schon ein bisschen wie ein You Don't Say klingt, ist natürlich aber nicht zu vernachlässigender Punkt, weil man erkennt einfach, dass daran immer noch die große Expertise der deutschen oder europäischen Automobilindustrie steht, ist, diese Fahrzeuge zu fertigen, diesen Umschwung auch wirklich schnell vonstatten gehen lassen zu können. Die Belegschaft da, das hast ja, Timo, du hast es gesagt, irgendwie das Interview auch mit dem Werkleiter in Eisenach, da habt ihr euch ja nochmal in dem Gespräch ja sehr stark darauf fokussiert, zum Beispiel auch, wie man die Mitarbeiter von Opel mitgenommen hat, um jetzt auch Elektrofahrzeuge zu fertigen und was da vielleicht auch für Aktionen vielleicht nötig waren. Ja, da hat man ja tatsächlich ja auch den Kolleginnen und Kollegen dann die Elektrofahrzeuge näher gebracht, um die erfahrbar zu machen, um zu wissen, wie eigentlich Elektromobilität funktioniert. Und ich finde einfach, in den Werken sieht man die Transformation zur Elektromobilität, die hakt vielleicht an ganz, ganz vielen Stellen. An der Produktion wird sie nicht haken. Ne?
Dann an dieser Stelle würde mich aber schon nochmal ein bisschen auch eure Meinung oder eure, ja, euer Gefühl vielleicht auch interessieren. Also wir haben ja in diesem Jahr schon an der einen oder anderen Stelle über die Möglichkeit berichtet, dass vielleicht in naher Zukunft auch Werke schließen müssen, eben aufgrund der krisenbehafteten Situation in der Automobilindustrie. Wir haben im Kontext Volkswagen sehr viel drüber geschrieben und gesprochen. Audi Brüssel ist ja zum Beispiel ein Beispiel, wo das jetzt ja ansteht. Meint ihr, dass wir jetzt 2025 schon Werksschließungen vor allem bei deutschen OEMs, bei OEMs in Deutschland auch sehen werden? Oder wird das erstmal nicht Realität werden?
Also ich persönlich bin der Meinung, dass was wir jetzt gerade bei Volkswagen sehen, beispielsweise ist ja nun das, wo es aktuell am meisten drüber geredet wird, dass das, was da geplant ist, und das wurde mir auch so von den Experten, mit denen wir darüber gesprochen haben, gesagt und bestätigt, dass das wirklich durchgezogen wird. Ne? Weil die haben im Prinzip eigentlich auch gar keine andere Wahl, als da jetzt, man sieht ja, wie viel freie Kapazitäten die haben, und du kannst nicht einfach so weitermachen. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen, aktuell sieht man es ja auch, es bewegt sich fast noch gar nichts in den Tarifverhandlungen. Und das liegt eben daran, weil dass VW beispielsweise einfach nicht sehr viel Spielraum hat. Also wenn jetzt nicht gehandelt wird, und das haben sämtliche Branchenexperten mir so bestätigt, dann ist es irgendwann zu spät. Von daher glaube ich tatsächlich, dass wir nächstes Jahr Werksschließungen in Deutschland erleben.
Ja. Und andersrum vielleicht auch ein paar neue Werke von OEMs, die bislang nicht so auf der Landkarte in Deutschland und Europa stehen, wie zum Beispiel BYD, die ja jetzt auch vor kurzem erst wieder angekündigt haben, hier auch in Europa jetzt produzieren zu wollen, und andere Chinesen zum Beispiel auch. Also das ist sozusagen ein bisschen der Gegentrend und natürlich trotzdem sehr bedrohlich auch für die einheimischen OEMs, dass sich jetzt hier auch die Chinesen auch mit einem Produktionsnetzwerk dann auch breit machen. Also das wird vielleicht nächstes Jahr uns auch beschäftigen.
Ja, aber du musst mal gucken, wo die sich niederlassen. Also Deutschland ist da jetzt nicht immer in die erste Wahl. Ne?
Nein.
Also da muss man wirklich gucken. Wird jetzt sicherlich auch entscheidend sein, was dann da in der Politik vielleicht passiert in den nächsten Monaten. Aber für Europa, klar, da kommen sie nicht drum rum, sich hier niederzulassen. Aber Deutschland unter den Bedingungen,
Wir haben gerade in der letzten Folge gesprochen über die Rahmenbedingungen, zum Beispiel was Bürokratie anbelangt, aber eben auch was natürlich das Lohngefüge in Deutschland anbelangt, was grundsätzlich Infrastrukturthematik in Deutschland, da haben wir ja viel auch im Podcast schon drüber gesprochen. Also das, da hast du recht, also das wird wahrscheinlich nicht den Standort Deutschland an der Stelle betreffen. Ja, dann lasst uns doch mal weitergehen zu unserem nächsten Thema. Und da würde ich jetzt mal unseren Chefredakteur einfach mal fragen, Pascal, was war denn so dein Thema 2024?
Ich finde, wenn du das Jahr beobachtest, dann war es definitiv ein Jahr auch der Partnerschaften. Das zieht sich so ein bisschen durchs Jahr durch, dass vor allem einfach sehr große Player, und ich rede jetzt gar nicht davon, von jetzt sozusagen so ein paar Konsolidierungstendenzen, der eine übernimmt den anderen und so weiter, sondern ich rede jetzt wirklich von Partnerschaften auf Augenhöhe von wirklich großen Weltplayern, die offensichtlich zu der Erkenntnis gekommen sind, dass es alleine nicht mehr geht. Ja, ich greife mal einfach mal zwei, drei raus, die mir das im Gedächtnis geblieben sind. Das eine, klar, Volkswagen Rivian, ja, auch häufig natürlich bewertet als eine gewisse Win-Win-Partnerschaft. Rivian haben Technologie, brauchen Geld, Volkswagen braucht Technologie und hat Geld, ja, und daraus jetzt eben diese Partnerschaft im Bereich Software-Defined Vehicle. Man wird jetzt kurzfristig auf Rivians Technologieplattform setzen, perspektivisch aber sollen jetzt erstmal im Silicon Valley und dann später aber auch an weltweiten Standorten gemeinsam entwickelt werden, in gemeinsamen Teams, in diesem gemeinsamen Joint Venture, um eben eine Software-Defined Vehicle-Plattform auf die Beine zu stellen, auf der dann aber schon bis Ende des Jahrzehnts dann auch neue Fahrzeuge beruhen sollen. Namentlich geht es jetzt zum Beispiel um den E-Golf, den kommenden, der auf dieser Plattform beruhen soll. Und ja, wir haben es ja zu dem Zeitpunkt auch schon besprochen, das ist natürlich auch eine Partnerschaft, sagen wir mal, mit einer gewissen Tragweite, denn einer der weltgrößten Automobilhersteller gesteht in dem Fall, muss man es ja auch sagen, gesteht sich ein, dass es einfach mit dem Software-Defined Vehicle nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Ja, dass auch Cariad nicht den Hebel am Ende darstellt, den man sich von Cariad erhofft hat. Klar, wir haben es auch oft besprochen, da sind sicherlich auch in der Aufstellung irgendwie Fehler gemacht worden, das Ding auch sofort wieder zu überfrachten, vielleicht auch zu viel Personal, zu viel Hierarchie, im Endeffekt dann doch wieder direkt eigentlich das Volkswagen-typische Amt draus zu machen. Aber Fakt ist nun mal, es hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Und jetzt eben das Eingeständnis, alleine geht es nicht. Wir brauchen diese neuen Partnerschaften, diese neuen Player, egal ob das jetzt Richtung Silicon Valley gedacht ist oder Richtung China, komme ich ja auch gleich noch zu, die braucht man, um einfach das Fahrzeug von morgen einfach noch fertigen und entwickeln zu können. Ja, das gleiche Jahr, und ich habe es als Zäsur bezeichnet, ist Audi mit SAIC in China, ja auch eine ganz, ganz junge Partnerschaft, neue Submarke. Ich brauche es jetzt nicht nochmal alles aufrollen, weil wir es auch vor kurzem erst im Podcast besprochen haben. Aber auch da gleiches Thema. Wenn wir das Software-Defined Vehicle auf die Beine stellen wollen und in dem Fall dann aber auch noch explizit für chinesische Kunden, also auf dem größten Automobilmarkt der Welt, dann muss das mit einem technologieaffinen Partner lokal vor Ort gemacht werden. So. Und das macht man eben, macht Audi jetzt eben mit SAIC in China mit neuer Submarke. Und es ist natürlich auch irgendwo ein gewisses Eingeständnis, dass es ein westlicher Hersteller nicht mehr aus eigener Kraft sozusagen, aus eigener Innovationskraft schafft, auf dem chinesischen Markt ein begehrenswertes Software-Defined Vehicle, was allen Ansprüchen, aktuellen Ansprüchen, zukünftigen Ansprüchen vor allem gerecht wird, auf die Beine zu stellen. Ja. Und vielleicht noch so der letzte Punkt, der auch spannend ist, weil er ein bisschen anders ist, vielleicht so in der Konstellation, ist ein Memorandum of Understanding, geschlossen von Hyundai und General Motors. Also da beides Player aus den Top 5 der weltgrößten Automobilhersteller, namentlich ja Top 3 und Platz 3 und Platz 5, die prüfen, gemeinsame Sache zu machen, und zwar nicht nur in einem singulären Thema, so im Sinne von, naja, vielleicht entwickeln wir jetzt mal gemeinsam irgendwie eine Plattform oder so, sondern die tatsächlich in, ja, eigentlich fast jedem Aspekt der Automobilwirtschaft gerade eine Zusammenarbeit prüfen. Sie prüfen, ob sie gemeinsam Fahrzeuge entwickeln, sie prüfen, ob sie gemeinsam Fahrzeuge bauen, sie prüfen, ob sie gemeinsam in die Beschaffung von Teilen und Rohstoffen einsteigen. Also um da wirklich in großem Stile eigentlich gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten und das auch ganz klar als Ziel formuliert, ist ja nicht so, als wüssten General Motors nicht, wie man Autos baut und entwickelt, und als wüsste Hyundai das nicht, sondern um eben in diesem schwierigen weltweiten Automobilumfeld einfach Skalierung und Kosteneffizienz hinzubekommen, prüfen sie jetzt eben gemeinsame Sache. Das ist schon wirklich auch für zwei Autohersteller in der Größe und mit dem Umfang der möglichen Partnerschaft. Man muss ja immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist ein Memorandum of Understanding. Ich glaube, viele Memorandums of Understandings sind im Laufe der Geschichte auch eben in das Fazit, na, wir haben uns halt nicht verstanden, wieder im Sande verlaufen. Und es gibt auch aktuell tatsächlich auch noch kein Update dazu, dass es da jetzt Konkretes gibt. Aber alleine schon das zu verkünden und eine Partnerschaft in dieser Größenordnung, das ist schon wirklich beeindruckend, oder?
Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dein Jahr der Partnerschaften, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, Zusammenarbeit wird immer wichtiger, wir sehen es an Catena X und ja. Ein anderes Thema, an dem wir es auch sehen, Open Source und Open Innovation sind dieses Jahr auch nochmal deutlich vorangetrieben worden, zum Beispiel durch Catena X, durch die Eclipse Foundation, und du hast es auch gerade gesagt, das ist irgendwo ein Eingeständnis, was man machen muss, und für mich auch ganz deutlich ein Mindset-Shift, der Automobilindustrie vielleicht ein bisschen schwerer fällt, die nun lange etabliert aufgestellt war, die sehr wettbewerbsgetrieben ist, würde ich mal sagen, sich da die Hand zu reichen und zu sagen, okay, um zum Beispiel das Software-Defined Vehicle hinzubekommen, müssen wir gemeinsam entwickeln und brauchen dafür eben auch diese Open Source und Open Innovation Technologien. Also auf jeden Fall ein Thema, was uns auch dieses Jahr begleitet hat.
Ja, definitiv.
Also das ist alles richtig, was ihr sagt an dieser Stelle, aber die entscheidende Frage ist ja jetzt auch ein wenig, ist das nicht alles viel zu spät? Also wir sprechen ja in den Diskussionen auch vor allem um Software-Defined Vehicle immer darum, wir brauchen Geschwindigkeit, Time to Market muss runter und so weiter. Die Frage ist, viele, die jetzt erkennen, dass Collaboration key ist, dass wir da jetzt wirklich zusammenarbeiten müssen, um die Technologien eben schnell auf die Straße zu bringen, ist man da nicht jetzt eigentlich an der Stelle schon viel zu spät? Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ich würde an der Stelle gerne mal Timo nochmal mit reinholen, weil du warst ja dieses Jahr gar nicht allzu langer Zeit auch bei Volvo unterwegs, die ja auch in Sachen Software-Defined Vehicle jetzt gerade was Neues sozusagen mit der Öffentlichkeit geteilt haben. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mit reinnehmen, wie Volvo das macht. Und die gehen da ja auch schon längere Zeit auf Kollaborationskurs.
Ja, absolut. Also war natürlich ein bisschen schlagzeilenträchtig, sage ich mal, die Ankündigung, dass Volvo jetzt künftig nur noch, so haben sie es selbst gesagt, Software-Defined Vehicles bauen will. Was genau sich aber dahinter verbirgt, muss man dann erstmal nachfragen. Und das habe ich getan, beispielsweise beim Chefentwickler von Volvo, bei Anders Bell. Und was die Schweden da für einen Ansatz verfolgen, das ist schon sehr eigen, sage ich mal. Aber was das Thema Kollaboration angeht, kann man es, glaube ich, kaum besser vormachen als Volvo, weil gerade die Partnerschaften mit den großen Tech-Playern, sage ich mal, oder Firmen wie Nvidia, die da, ja, da wird nicht gesagt, wir machen was mit denen zusammen, da wird gesagt, ohne Nvidia würde hier gar nichts funktionieren. Mhm. Also das wird da auch Aussage, offen zu... Ja, also jetzt nicht zitatmäßig so, aber sage ich mal, das war der Sinn dessen, was Anders Bell mir da erzählt hat, oder auch Qualcomm. Android Automotive haben viele Autohersteller logischerweise schon längst im Einsatz, aber Volvo hat meiner Ansicht nach wirklich kapiert, dass wenn sie wirklich Software-Defined Vehicles bauen wollen, es überhaupt nicht anders geht als dieses Know-how, was beispielsweise Nvidia reinbringt oder Qualcomm, auch voll und ganz zu nutzen und das auch offensiv zu kommunizieren. Und das ist ein Ansatz, den ich in dieser Klarheit sehr, sehr selten erlebe, wenn man mit anderen Herstellern spricht. Und ich bin gespannt, wie jetzt das dann auch letztlich umgesetzt wird, wie das Früchte tragen wird. Mit der nächsten Plattform, die dann mit dem übernächsten Fahrzeug auch wirklich eingeführt wird, soll es nochmal deutlich nach vorne gehen, deutlich leichter gehen, auch in der Entwicklung, viel mehr Schnittmengen geben. Und ja, da wird man sehen, wie sich das dann entwickelt. Aber der Ansatz ist auf jeden Fall sehr speziell, sehr offen. Und ja, das ist meiner Ansicht nach auch der richtige Ansatz.
Da wird Volvo sicherlich auch von der eigenen Konzernmutter ja auch profitieren, Geely. Denn wir sprechen ja, wenn es um das Software-Defined Vehicle geht, ja auch viel über die Innovationsführerschaft der chinesischen OEMs, die das ja schon seit Jahren so machen, und viele neue OEMs. Wir hatten jetzt NIO zuletzt auf dem Automotive IT Car Summit, die ja auch nochmal eindrucksvoll gezeigt, wie sie das Auto anders denken. Von daher denke ich mal, wird Volvo da auch vielleicht auch von der Konzernmutter auch profitieren, was die Entwicklungsarbeit anbelangt. Und ich finde es total spannend, und das werden wir sicherlich nächstes Jahr, oder ich hoffe, dass wir es nächstes Jahr auch noch ein bisschen mehr erfahren, das, was du gesagt hast, Pascal, die angesprochene Kooperation zwischen Volkswagen und Rivian, was sich da jetzt so tut und ob man da jetzt wirklich auch mit Hilfe des Startups aus den USA da jetzt auch Geschwindigkeit aufnehmen kann und wir nicht immer von Zyklen sprechen, die sich in den nächsten 4-5 Jahren erst auswirken und wir dann Modelle sehen erst in den eben in den nächsten 5 Jahren. Das wird interessant so sein, ob sich da im nächsten Jahr schon was tut. Und vor allem in der ja sehr krisenbehafteten Zeit, in der sich Volkswagen jetzt befindet, wie kann das parallel laufen und wie kann man auf der einen Seite eben die eigene Zukunft versuchen abzusichern, aber eben auch auf der anderen Seite diese Innovation voranzutreiben. Wobei, ganz ehrlich, auch das gehört zur Absicherung der eigenen Zukunft dazu, wie ich meine, also dass man in solche Partnerschaften jetzt eingeht,
das sehe ich
auch
so,
eben die Geschwindigkeit aufnimmt. Also das wird interessant zu sehen sein nächstes Jahr.
Definitiv. Yannick, zu guter Letzt fehlst nur noch du im Bunde. Was ist dir denn von diesem Jahr hängen geblieben? Was hat dich denn bewegt? Was ist dir noch präsent gerade?
Ja, also ich mache jetzt zum Schluss mal ein ganz großes Fass auf. Da können wir jetzt noch 20 Minuten drüber diskutieren. Denn wir haben tatsächlich über dieses Thema im Prinzip schon einmal in einer Folge dieses Jahr diskutiert. Pascal, wenn du dich erinnerst, wir haben, ich meine, es war im Sommer, haben wir einmal drüber gesprochen, dass wir jetzt ein kleines Jubiläum haben, und zwar CASE, also das von Dieter Zetsche damals geprägte Akronym, PR-Akronym eigentlich, wo es um Konnektivität, autonome Mobilität, Shared Mobility und Elektromobilität geht, als neues Paradigma für die Automobilindustrie, wo es hingehen kann. Also das, was eigentlich über der Transformation der Automobilindustrie in Richtung neue Technologien eigentlich geht. Und wir haben uns ein bisschen gefragt, was ist daraus geworden. Ja. Und für mich ist eigentlich dieses Jahr 2024 auch so eine Wegmarke, wo man auch sagen kann, wo es, ja, dass diese Technologien, Konnektivität, autonomes Fahren, Shared Mobility und Elektromobilität wirklich auch eine harte Zeit haben, wenn man es mal wirklich einfach ausdrückt. Also Beispiel Elektromobilität, da haben wir jetzt an verschiedenen Stellen ja auch schon gesprochen. Ich habe mal bei uns geschaut, bei Automobilproduktion und bei Automotive IT, mal so ein bisschen die Schlagzeilen durchforstet. Also da kommt die Elektromobilität wirklich nicht gut weg. Das E-Auto verliert an Boden. Wir haben von Felix Mogge im Interview gehört, die Elektromobilität ist noch kein profitables Geschäft. Andreas Heinrich von Valeo hat im Interview gesagt, die Elektromobilität frisst Ressourcen. Also damit will ich eigentlich nur sagen, die Konnotation auf das Thema, allein wenn wir nur unsere Schlagzeilen mal so ein bisschen anschauen, ist nicht wirklich positiv. Und wir haben ja auch gesehen, was die Zahlen anbelangt, die Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland ist in diesem Jahr ja wirklich auch, du hast es auch vorhin gesagt, Timo, das Tal der Tränen erreicht. Also wenn wir da schauen, 2023 hatten wir über eine halbe Million Neuzulassungen und mittlerweile bis November 24 in diesem Jahr sind es gerade mal so ein bisschen über 300.000. Also da ist kein Weg aufwärts zu sehen, sondern wirklich gerade eine Talsohle, die das Thema Elektromobilität durchschreitet. Von daher, eins der wichtigen zentralen Case-Themen, den Antriebswandel markiert, eben Richtung Elektroautos, hat wirklich gerade eine harte Zeit. Und das ist ja so ein bisschen auch das, worüber wir ja schon gesprochen haben, eben was jetzt auch zur Krise in der Automobilindustrie geführt wird, dass die Hersteller da auf ihren E-Autos sitzen bleiben, die Kapazitäten nicht voll ausgelastet sind und eben die Deutschen, muss man so platt sagen, eben auch momentan noch kein wirkliches Interesse an Elektroautos haben, was zum Beispiel auch an einer E-Auto-Förderung liegt, die ausgelaufen ist, wo wir jetzt gerade erst wieder vom Bundeskanzler Scholz gehört haben, ja, wir bräuchten doch eigentlich so eine Förderung und wir müssen doch gemeinsam europäisch zusammenhalten und das jetzt angehen. Da merkt man schon wieder so ein bisschen die Widersinnigkeit und die Hoppla-Hopp-Mentalität der deutschen Politik in dem Bereich. Was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, kann man da nur zitieren. Ja, also Elektromobilität, ein Thema. Ähnliches finde ich ehrlich gesagt auch beim Thema autonomes Fahren. Wir haben in der letzten Folge, Pascal, mit Joachim Mattes von Valeo gesprochen, ja, der ja nicht so ein ganz negatives Bild gezeichnet hat, weil er doch ganz klar gesagt hat, wo momentan der Schwerpunkt der Entwicklung auch liegt, eben auf diesem, ja, auf diesem Schwellenwert von Level 2 plus zu Level 3. Und es geht gar nicht immer so sehr um die vollautonome Mobilität am Ende des Tages. Aber wenn man dieses Jahr so ein bisschen anschaut und auch da die Schlagzeilen mal durchschaut, ist jetzt auch nicht so wirklich positiv. Also gerade jetzt diese Woche kam die Meldung, General Motors wird sich von seiner Robotaxi-Sparte oder von seiner Robotaxi-Tochter Cruise verabschieden. Eins der, ja, ich finde, hoffnungsvollsten Initiativen, was Robotaxis, was die vollautonome Mobilität anbelangt. Also finde ich eine Hammermeldung eigentlich. Wir hatten Anfang des Jahres auch das Thema Renault, dass Renault auf die Pkw-Hochautomatisierung verzichten will. Also das Thema Shuttle spielt für Renault keine Rolle mehr. Gleiches gilt für ZF. Auch die haben sich von diesem Shuttle-Business zurückgezogen. Und eine Meldung, die wir auch im Podcast besprochen haben, war ja, dass Apple auch sich von seinen Plänen in Richtung eigenes E-Auto, was ja auch selbst fahren sollte, am Ende des Tages auch verabschiedet hat.
Das Project Titan wird Project Titanic.
So sieht's aus, ja. Also das sind so ein paar Schlagzeilen, die ich da gefunden habe, die zeigen, dass diese Themen, diese neuen Technologiethemen momentan echt eine harte Zeit durchmachen. So ein bisschen ein Gegentrend, und das haben wir in den letzten Zeit auch ein bisschen besprochen, sehen wir gerade bei der Shared Mobility, da haben wir ja auf Mobility Circle zusammen mit Professor Stefan Bratzel auch viel drüber diskutiert, dass die Mobilitätsprovider, die Mobility Provider, die großen momentan eigentlich auf einem aufsteigenden Ast sind. Also da, die haben mittlerweile so ein bisschen herausgefunden, mit welcher Aufstellung, mit welchem Portfolio kann man eigentlich in die Gewinnzone fahren. Also die hat die Meldung, dass Uber in der Gewinnzone ist, hatten wir ja im letzten Jahr schon. Dieses Jahr zum Beispiel das Taxi, der Taxidienst Freenow, also von Mercedes-Benz und BMW, das letzte Überbleibsel, auch in die Gewinnzone gekommen. Also da gibt es so ein bisschen einen leichten Gegentrend. Aber grundsätzlich muss man auch da sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, es ist doch recht still geworden, auch um das Thema Shared Mobility, auch das haben wir schon mal diskutiert. Von daher ist jetzt nicht mehr so das Thema, was jetzt auch in der Automobilindustrie noch groß eine Rolle spielt, und kaum einer in der Autoindustrie sieht da noch ein lukratives Modell, was vielleicht am Ende des Tages auch eine strategisch schwierige Entscheidung ist vielleicht, weil gerade in diesen neuen Bereichen wäre es vielleicht auch nicht schlecht, sich weiter umzusehen. Gibt ja noch ein paar, die es tun. Stellantis ist ein Beispiel. Wir hatten das Interview, Timo, du hast das Interview mit Brigitte Courtois geführt, die ja Free to Move leitet, und da sieht man noch so ein bisschen das Gegenbeispiel. Aber ich weiß nicht, kann man ja noch mal ein bisschen offen diskutieren, müssen wir jetzt auch nicht in extenso, weil wir sind ja, glaube ich, auch schon mit der Zeit ganz gut fortgeschritten. Aber vielleicht könnt ihr ja noch mal so ein bisschen euer Stimmungsbild, was diese neuen Technologiethemen anbelangt, mit reingeben. Was habt ihr so in eurer Arbeit jetzt im Jahr so dazu zu vernommen?
Ich würde nochmal auf das Thema autonomes Fahren kommen. Natürlich sind die Meldungen jetzt, gerade jetzt die jüngsten Meldungen, wieder sehr, ich will nicht sagen frustrierend, aber ja doch eher negativ, ernüchternd. Aber ich möchte auch mal das hervorheben, was es ja schon gibt. Ne? Also Yannick, wir beide haben ja auch die Möglichkeit gehabt, sage ich mal, einen der Frontrunner gerade im in der persönlichen Mobilität testen zu dürfen. Den i7 von BMW, der nun als erstes Auto überhaupt erst Level 2 Plus und 3 in einem Auto vereint. Und wenn man das dann mal wirklich selbst erleben kann, wie das funktioniert, wie gut das in diesem Fall wirklich funktioniert, dann denke ich schon, dass dort auch, wie du ja gesagt hast, wo jetzt auch alle sich so ein bisschen befinden zwischen Level 2 Plus und vielleicht Level 3, momentan hauptsächlich BMW und Mercedes, dass da diese Erfahrung eigentlich schon alle dazu treiben wird, das irgendwo auch umsetzen zu können. Weil das ist ein unglaublicher Fortschritt, gerade auf Langstrecken, wenn du einfach die Hände vom Lenkrad nehmen kannst. Und wenn das so funktioniert, wie beispielsweise da im BMW, Mercedes ist ja da auch gut mit dabei, hat jetzt dann seine Level-3-Funktion bald ab 95 km/h freigegeben. Also ich denke schon, dass wir da mehr und mehr OEMs sehen werden, die da auch folgen werden. Von daher, ja, es gibt Rückschritte teilweise, aber es gibt auch, finde ich, Meldungen und Erlebnisse, die dafür sorgen, dass eben weitergemacht wird.
Ja, also ich denke mal, in Bezug auf alle diese Punkte ist es natürlich ein bisschen so, man sieht halt momentan, dass jetzt doch so eine Stimmung eintritt, dass man sich auf ein paar Dinge konzentrieren muss. Ja. Und ich glaube, und das ist so ein bisschen das auch, Yannick, was mir auch so ein bisschen aus dem Gespräch mit Joachim Mattes hängen geblieben ist, an der Stelle nochmal eine kleine Hörempfehlung für alle, die vielleicht die letzte Folge mit Joachim Mattes von Valeo noch nicht gehört haben, ist so ein bisschen dieses, naja, vielleicht war auch die Erwartungshaltung, ich glaube, die Erwartungshaltung an diese neue Mobilität hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt, ja, und auch diese Case-Themen, und man hat natürlich jetzt vor gut 10 Jahren angefangen, so eine schöne neue Mobilitätswelt zu zeichnen, in der alle in diese 4 Säulen als so ein Diktat und Imperativ auf die Branche gestülpt wurden, die sich dann aber auch so richtig, ja, wie gesagt, so richtig verselbstständigt hat, als jeder OEM und Hersteller muss irgendwie diese Säulen bedienen, und wenn man das nicht macht, dann ist man da irgendwie dem Untergang geweiht. Und dadurch haben aber auch viele dieser Einzelthemen, also jetzt nur das Beispiel autonomes Fahren, aber auch so eine Erwartungshaltung übergestülpt bekommen, die mit der technischen Entwicklung gar nicht Schritt halten konnte, oder also die, ne, wo die technische Entwicklung nicht Schritt halten konnte. Und was Joachim Mattes ja auch ganz schön nochmal skizziert hat, ist, eigentlich ist die technische Entwicklung sehr linear vorangeschritten und ist einfach wirklich gut weitergegangen, kam niemals zu einem Stopp, ist auch gar nicht richtig durch so ein Tal der Tränen irgendwie durchgegangen. Und Timo, du hast gerade ein Beispiel genannt, wo man auch momentan schön sehen kann, wie die Entwicklung ist. Ja, BMW und Mercedes sicherlich irgendwie einfach deutlich vorne mit dabei. Aber die Erwartungshaltung war einfach eine, die sich in eine Richtung entwickelt hat. 2025 fährt jeder voll autonom, und außerdem hat jeder Hersteller eine tragende Säule aus Carsharing und Co. und so weiter. Ja? Und ich glaube, dass so diese Case-Themen auch momentan wirklich das Problem haben oder in den letzten 10 Jahren das Problem hatten, zu so einem Imperativ zu werden, der er vielleicht nie gewesen ist, ja. Und dass man sich jetzt momentan so ein bisschen auf das konzentriert, wo man auch ein Geschäft sieht, ja, also wo sieht man ein Geschäft auch mit dem autonomen Fahren? General Motors und Cruise zum Beispiel, ja, jetzt gerade die ganz aktuelle News, die sagen ja nicht, wir arbeiten nicht mehr am autonomen Fahren, sondern die sagen, wir konzentrieren uns auf autonome Fahrfunktionen im privaten PKW. Ja, also die konzentrieren sich auf das, was General Motors in Sachen Autonomie und Automatisierung jetzt gerade in ihren Fahrzeugen voranbringt, aber setzen eben nicht mehr auf dieses Themenfeld oder auf dieses Geschäftsmodell Sharing, Robotaxis, autonome Shuttle-Dienste und so weiter. Und ich glaube, an dem Punkt sind, glaube ich, viele OEMs in den letzten Jahren wirklich gekommen zu sagen, naja, liebe Freunde, wir müssen uns hier schon mal ein bisschen auch überlegen, worauf wollen wir uns eigentlich konzentrieren und machen wir jetzt gleichzeitig autonome Shuttles und gleichzeitig Services und gleichzeitig Carsharing und gleichzeitig muss die Elektromobilität funktionieren und die sollen dann auch autonom fahren. Es war vielleicht, auch wenn man mal ehrlich ist, waren diese vier Case-Themen vielleicht auch ein bisschen too much.
Das sehe ich nämlich auch so. An der Stelle wollte ich mich als Positivitätsbeauftragter Gen Z nochmal einschalten.
Ja, end on a high note. Du hast gesagt, wir haben gesagt, start on a high note und end on a high note.
Genau, dafür bin ich jetzt hier am Back. Du hast gerade gesagt, es ist auf jeden Fall auch viel, was sie auf dem Teller haben. Und wir haben jetzt gesprochen über Rückschläge, aber Rückschläge bedeuten ja im Endeffekt einfach nur, so funktioniert es nicht. Und wir haben ja auch schon gesagt, die Zusammenarbeit zum Beispiel ist in diesem Jahr viel mehr aufgekeimt. Wir haben immer wieder neue Technologien. Wir haben Mindset-Shifts, die es vielleicht erstmal gebraucht hat. Aber ich wollte darauf hinaus, Rückschläge sind ja erstmal, so funktioniert es nicht. Und Yannick, du hast vorhin auch schon gesagt, gut, ist es dafür jetzt nicht schon zu spät? Haben wir da nicht schon den Zeitpunkt verpasst? Ja, aber was ist denn die Alternative? Also stehen bleiben bringt es ja jetzt auch nicht, nur weil wir zu wenig Geschwindigkeit haben. Und Rückschläge bedeuten ja auch nicht, okay, so funktioniert es nicht, also geben wir es jetzt auf. Also muss man da eben einfach andere Herangehensweisen finden. Und das ist ja auch nicht schlimm, einen Weg mal zu ändern, zu sagen, okay, der Weg hat nicht funktioniert. Und das ist auch wieder dieser Mindset-Shift der Automobilindustrie, den ich vorhin angesprochen habe, dann zu sagen, ja, so geht's nicht, dann lassen wir die Scheiße jetzt auch ganz. Ups.
Es wird gepiept.
das kann ja auch nicht der Way to go sein. Also klar, gab es Rückschläge, klar ist es schwierig, aber show must go on, würde ich sagen.
Genau, aber die Frage ist ja an der Stelle schon, und ich will jetzt nicht on a negative note oder on a low note enden, aber die Frage ist ja an der Stelle schon, dieser Mindset-Shift, der ist ja was wir schon seit längerem sozusagen propagieren oder was auch in der Branche länger propagiert wird. Und am Ende des Tages ist schon der Realismus, der reinkommt und sagt, ja, aber vielleicht sehen wir in fünf Jahren, gibt es ein paar von den großen deutschen OEMs nicht mehr in der Form oder sie sind nur noch eine Tochter von einem anderen OEM aus China oder aus den USA oder, also was ich damit sagen will, ist eben, die Existenz, es geht ja trotzdem hier auch um Existenzfragen und die Show kann nur dann weitergehen, wenn man eben auch seine Existenz an der Stelle irgendwo sichert. Und das ist wo ich dann doch ein bisschen negativer in die Zukunft blicke.
Ich glaube auch, ich möchte dir da gar nicht widersprechen, Ronja, was du sagst. Ich möchte auch nicht so negativ enden, aber es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man, einen Fehler erkennt und dann in eine andere Richtung einschlägt, aber das halt in einer anderen Geschwindigkeit macht, als vielleicht, möchte jetzt keine Namen nennen, als große Tanker, sage ich mal, die jahrelang eine gewisse Richtung dann erstmal planen, dann wird die vorgegeben, dann wird die erstmal wieder gemacht und dann merkt man plötzlich, dass es vielleicht so gar nicht gehen kann. Wenn man schnell merkt, dass man was falsch macht und schnell gegensteuert, dann ist es, denke ich, der richtige Weg. Aber wie es teilweise aktuell läuft, dass man wirklich Jahre vergeudet und dann merkt, dass es doch nicht der richtige Weg war, das geht einfach nicht mehr und deswegen würde ich schon sagen, dass es jetzt klappen muss, ohne Namen nennen zu wollen.
Genau, also wir haben es jetzt ja gerade auch beim Thema autonomes Fahren gesehen. Die Bundesregierung hat jetzt ein neues Strategiepapier auf den Weg gebracht mit einem ganz klaren Stufenplan, wie das Thema jetzt sozusagen in Schwung gebracht werden soll. Von daher sind wir jetzt doch einfach mal ganz optimistisch, dass das auch so umgesetzt wird. Okay, wir haben vielleicht in ein paar Monaten eine neue Regierung und die wirft das vielleicht dann nochmal komplett um, je nachdem, wer dann der Verkehrsminister ist. Aber also an der Stelle auch, lasst uns auf einer positiven Note enden und hoffen, dass die Autoindustrie jetzt noch rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat und auch noch die Möglichkeiten hat, das Ruder rumzureißen und in gute Fahrwasser und in ruhigere Fahrwasser auch im nächsten Jahr einzutauchen. Da auch die Frage eben, ja, es wird es denn so passieren? Ich glaube, das nächste Jahr wird auch wieder hoch hergehen und wir werden wieder viel zu diskutieren haben.
Ja, bestimmt. Aber ruhiges Fahrwasser. Wir fahren jetzt mal ein ruhiges Fahrwasser. Wir wünschen jetzt allen erstmal ruhiges Fahrwasser. Das heißt, das war die letzte Folge von Was mich bewegt in diesem Jahr. An der Stelle vielleicht mal ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die im Laufe des Jahres schon fleißig zugehört haben, die uns einmal die Woche hier folgen. Das wissen wir sehr zu schätzen, weil wir haben große Freude und großen Spaß an diesem Format, dass andere, die zuhören, das aber auch haben. Das ist dann nicht immer selbstverständlich, deswegen das freut uns natürlich. Also ganz herzlichen Dank an alle, die dieses Jahr schon mal eingeschaltet haben. Ich bedanke mich natürlich an der Stelle auch bei Ronja und Timo, dass ihr natürlich auch regelmäßig dabei wart und so eben auch in dieser letzten Folge des Jahres. Und jetzt bleibt uns, glaube ich, nur noch zu sagen, allen schöne Feiertage zu wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und Jannik, wie du gerade gesagt hast, wir sind natürlich gespannt, was das Jahr 2025 für uns alle bereithält. Und ich sage an dieser Stelle ciao.
Ciao, mach's gut und wir hören uns wieder im Januar.
Tschüss.
Tschüss.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.